Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht's in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manishkarini.
Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge Two Persians in a Pot. Ich bin Nahal.
Und ich bin Yassi. Salam.
Salam Yassi June.
Salam, wie geht's? Nahal June. Mir geht's gut. Es ist der Dienstag nach Karneval.
Ja.
Es war viel los in Köln. You know, obviously, weil wir uns gestern gesehen haben am Rosenmontag.
Two Persians in a Pot war unterwegs.
Two Persians in a Pot waren im Karnevalspot, sagen wir mal so.
Ja.
Das war aber
es hat Spaß gemacht.
Ja.
Finde ich auch. Ja, in der heutigen Folge geht es um was ganz Tolles, fast so toll wie Karneval. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil eine weitere Manishkarini heute unsere Gästin ist. Nee, es geht um, wie ist es, wenn man halb-halb ist? Also halb Iranerin, halb irgendwas anderes. Und in dem heutigen Fall meiner Cousine ist die andere Hälfte deutsch, denn Sarah, meine Cousine, wie ich gerade schon gesagt habe, ist heute bei uns und Sarahs Papa ist der Bruder meines Papas, sprich Sarahs Mama ist deutsch. Und wir wollen heute alles darüber erfahren, wie es für Sarah ist, beziehungsweise auch in der Kindheit war, aufzuwachsen mit zwei Kulturen und so weiter. Aber vorher gibt es natürlich wie in jeder Folge ein kurzes Update aus dem Iran.
Ja, und zwar ein sehr, sehr aktuelles, das leider traurig losgeht, denn vor wenigen Stunden, und wie gesagt, wir haben gerade Dienstagnachmittag bzw. Dienstagabend, vor wenigen Stunden haben alle großen Nachrichtenhäuser gepusht, dass ein Gericht in Teheran den ersten Deutsch-Iraner oder beziehungsweise einen Deutsch-Iraner zum Tode verurteilt hat. Jamshid Sharmat heißt er und er saß tatsächlich seit 2020 im Gefängnis, weil er angeblich einen Terroranschlag geplant haben soll und daran beteiligt gewesen sein soll. Er hat das abgestritten, auch seine Verteidigung hat das abgestritten, aber das Revolutionsgericht im Iran wirft ihm das vor. Auch unsere Außenministerin Annalena Baerbock hat sich dazu geäußert und das Todesurteil natürlich sehr scharf kritisiert und es als absolut inakzeptabel bezeichnet. Und das Urteil könnte sogar vom obersten Gerichtshof, also bei uns, angefochten werden. Das wird sich aber zeigen. Es ist tatsächlich kein Mann, der jetzt während der aktuellen Proteste auf den Straßen unterwegs war, aber trotzdem ein Deutsch-Iraner, das heißt, der auch einen deutschen Pass hat, ist eigentlich dann klar, dass sich Deutschland als Land auch einschalten muss. Wenn sowas passiert. Aber was genau passieren wird, das wird sich noch zeigen in den nächsten Tagen.
Aber das ist ja auch so, dass, als zum Beispiel die Proteste im Iran losgingen, im September 2022, wurde ja dann auch vom Auswärtigen Amt hier in Deutschland gesagt, alle, die einen deutschen Pass und einen iranischen Pass haben, bitte schnell aus dem Land. Ne?
Ja, beziehungsweise es gibt ja eine offizielle Reisewarnung auch.
Ja, ja.
Es gibt aber auch positive Nachrichten. Bildstarke positive Nachrichten sozusagen. Und zwar hat in München die Münchner Sicherheitskonferenz stattgefunden. Und da kommen eigentlich immer Regierungsvertreter oder Delegierte. Und dieses Mal war es so, dass im Falle des Irans nicht Vertreter des iranischen Regimes stellvertretend da waren, sondern Exil-IranerInnen. Und zwar drei sehr, sehr prominente Menschen, die die Oppositionsbewegung aus dem Ausland unterstützen. Vielleicht kennt ihr sie, Schauspielerin Nozanin Bonjadi, die Aktivistin Mahsi Alinejad und Reza Pahlavi, der übrigens der Sohn des ehemaligen Schahs ist. Und ganz viele schreiben jetzt, dass das natürlich ein politisches Statement ist, nicht quasi Vertreter des Regimes, der offiziellen, in Anführungszeichen, Führung des Landes einzutreten, sondern wirklich Exil-IranerInnen, die auch noch wirklich ganz, ganz offen diese Oppositionsbewegung gegen das Regime unterstützen.
Ja, und sonst im Iran ebben die Proteste nicht ab. Ganz im Gegenteil, Menschen gehen immer noch, also sehr, sehr viele Menschen gehen immer noch täglich auf die Straßen in allen möglichen Städten. Und Menschenrechtsorganisationen berichten aber auch leider von weiteren Todesurteilen. So ein Beispiel hat ein Revolutionsgericht in Ahvaz 6 Demonstranten jetzt ganz frisch zu Tode verurteilt und noch mehr Leute, ich glaube 5 oder 6 auch, zu sehr langen Haftstrafen. Und verurteilt werden sie aus verschiedenen Gründen, unter anderem wegen Kontaktaufnahme zu feindlichen Medien im Ausland. Also das werden dann Leute sein, die irgendwie vielleicht Interviews gegeben haben mit, weiß ich nicht, Zeitungen oder TV-Sendern aus dem Ausland. Und auch wegen Propaganda gegen die Islamische Republik, ne? Also dieses, dass man rausgeht und demonstriert.
Aber die EU, also jetzt dahingehend, gab es jetzt heute und auch gestern noch mehr Schlagzeilen, dass tatsächlich diese ganzen Proteste nicht, immer noch natürlich nicht umsonst sind, aber halt auch hier im Westen, wie soll man sagen, mir fehlt gerade das Wort, aber zu, politischen Statements geführt haben. Denn die EU macht weiter Druck auf den Iran. Also es wurden jetzt noch mehr Sanktionen verhängt. 2 Einrichtungen und 32 neue Personen sind betroffen, darunter auch Kultur- und Bildungsminister. Und die Betroffenen, wir haben das ja schon mal dann erklärt, dürfen dann zum Beispiel nicht mehr in die EU einreisen. Und das Vermögen, was sie hier haben, wird auch eingefroren. Also man merkt, dass auch wenn jetzt die mediale Berichterstattung weniger geworden ist, dass die Menschen immer noch protestieren, hat auch immer noch politische Auswirkungen hier im Westen. Und das ist
doch positiv.
Sehr, sehr gut.
Ja, und auch ich finde es auch richtig gut, dass die Menschen dort im Land weiterhin auf die Straßen gehen. Also man merkt, der Ehrgeiz ist da und auch die Willensstärke, dass wirklich das Regime gestürzt wird, sage ich jetzt mal, ne? Dass die irgendwie mit allen Mitteln, auch egal wie viele festgenommen werden und zu Tode verurteilt werden, die Leute sind trotzdem noch draußen und gehen immer wieder raus. Und das, also, ne, das finde ich auch sehr, sehr schön. Jetzt kommen wir aber zu einem noch schöneren Thema, denn ich habe mit meiner Cousine Sarah gesprochen. Aus Zeitgründen konnte Yassi leider nicht mit im Gespräch dabei sein. Aber Yassi, ich habe dich und mich und Two Persians in the Pod sehr gut für uns vertreten.
Ja, natürlich hast du das. Ich bin sehr gespannt, mir das Gespräch jetzt auch anzuhören.
Also, heute ist wahrscheinlich einer meiner Lieblingsgästinnen bei uns, Sarah Manish-Karemi, my cousin. Hallo Sarah.
Hallo Nahal.
Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, vor allem, weil ich auch weiß, wie viel du arbeitest. Aber es passt richtig gut einfach zum Thema, dass du heute da bist und mit uns sprichst. Aber ich meine, gut, ich kenne dich natürlich mein ganzes Leben lang, alle anderen nicht. Also erzähl doch mal kurz, wer du bist, was du machst und auch wichtig für das heutige Thema, wie deine Family-Konstellation ist.
Ja, sehr gerne. Also erst einmal, ich freue mich auch total, hier zu sein. Ich bin natürlich ein großer Fan der ersten Stunde von eurem Podcast. Zu mir, mein Name ist Sarah Manish-Karemi, ich bin 29 Jahre alt. Ich bin beruflich in der Unternehmensberatung tätig im Bereich Sustainability und Circular Economy. Auf Deutsch ist das Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Mhm. Derzeit lebe ich in Kopenhagen, in Dänemark. Aber in den letzten 10 Jahren war ich recht viel unterwegs. Ich habe unter anderem in Südamerika und auch in Frankreich gelebt, studiert und gearbeitet.
Ja, ich weiß, ich habe dich immer oder so oft es ging besucht. ich weiß noch, als ich, und das habe ich ja schon mal vor ein paar Folgen erzählt, dass ich als Kind ein paar Jahre im Iran gelebt habe. Und ich erinnere mich noch, ich war super klein, ich war vielleicht 3 oder 4, nee, ich glaube sogar 2, 3. Und ihr kamt zu Besuch. Das heißt, ja, wir waren beide klein, du bist ein Jahr älter als ich und das heißt, du warst auch schon mal im Iran. Aber erzähl noch mal ganz kurz, wie ist deine Familienkonstellation? Also wir sind Cousinen, aber wie war das? Wer von deiner Family, von deinen Eltern ist quasi aus dem Iran Und vor allem, wann warst du das letzte Mal dort?
Ja, sehr gerne. Also, mein Papa ist dein Onkel. Dementsprechend ist mein Papa das iranische Elternteil. Und meine Mama ist aus Deutschland.
Und wann warst du das letzte Mal im Iran?
Also tatsächlich war ich zweimal im Iran. Einmal kurz nach meiner Geburt, glaube ich. Und dann das zweite Mal kurz nach der Geburt von meiner jüngeren Schwester. Also zweimal Baby-Visits sozusagen. Genau, und das zweite Mal war in 98. Also schon echt super lange her. Ich war damals auf 5 Jahre alt. Deswegen, ja, ich habe schon Erinnerungen, aber eher so, ich glaube, Gefühle und sehr schemenhafte Erinnerungen. Und ich glaube, die sind dann natürlich komplementiert mit so Fotos und Videomaterialien, was wir von unseren beiden Väter haben, die sehr video- und fotobegeistert immer waren. deswegen, ja, also ich habe schon Erinnerungen, zum Beispiel erinnere ich mich an Situationen, wo wir zum Beispiel in eurem leeren Pool gespielt haben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Auch zahlreiche Mehmonis natürlich. Und ans Kaspische Meer, daran erinnere ich mich.
Schön.
Ich weiß, dass
da waren wir auch zusammen.
Wir waren zusammen und ich weiß noch, dass meine Mutter, die ist einfach so, weil ich meine, es ist ja echt auch so eine tolle Landschaft und es war warm und der Strand direkt vor einem, so meine Mutter, das Konzept so dann nicht ins Wasser zu springen, das war für sie so, so schwer, weil das natürlich nicht erlaubt ist, ne? Also es gibt ja eigentlich getrennte Badestrände, wo Männer und Frauen getrennt baden müssen, dass sie sich bloß nicht sehen. Und meine Mama hat sich einfach das Kopftuch vom Kopf gerissen und ist in T-Shirt und Leggings ins Wasser gesprungen, weil sie einfach, ja, sie brauchte die Erfrischung und es war niemand da. Also das war so ein bisschen...
Schon damals rebellisch.
Ja, schon so ein bisschen. daran erinnere ich mich auch irgendwie an super lange Autofahrten. Wir haben ja total viele Trips zusammen gemacht und dann diese Autofahrten in den Serpentinen, wo einem auch mehrmals schlecht wird. An sowas erinnere ich mich halt. Und auch, das ist eher so ein bisschen so ein ungutes Gefühl, was ich damit verbinde. Wir waren irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube, es war in Teheran, vielleicht war es auch woanders. Wir waren in irgendeiner Wohnung und das Fenster war auf und es kam irgendwie von Weitem hörte man schon durch Lautsprecher ganz laute Rufe. Und ich habe auch jetzt nochmal meinen Papa gefragt, was das war, weil ich weiß, dass mir das unglaublich Angst gemacht hat. Und dann, je näher das kam, wurde es irgendwie immer eindringlicher und lauter. Und ich und meine Schwester haben auch angefangen zu weinen, weil es sich irgendwie so bedrohlich angefühlt hat. Und das war anscheinend um Ashura herum. Und dann werden da irgendwelche so religiösen Bekenntnisse und Rufe. Und da geht es ja um, um den Märtyrer irgendwie zu gedenken und was weiß ich. Aber ich weiß noch, dass ich das irgendwie echt komisch fand. Das sind so, das verbinde ich mit dem Iran.
Ist ja auch schon jetzt echt lange her, aber du hast ja eben kurz angeschnitten, dass du schon irgendwie viel rumgekommen bist und in verschiedenen Ländern schon gelebt hast. Dementsprechend sprichst du auch wirklich viele Sprachen und also ich kann das bestätigen, Leute, Sarahs Französisch und Englisch sind wirklich 1A. Wie gut sprichst du denn Persisch und ist das alles verwirrend für dich, dieses, dass du so viele Sprachen im Kopf hast?
Ja, also ich liebe Sprachen. Das ist auf jeden Fall eine Leidenschaft von mir. Auch eine, die ich früher mal in Erwägung gezogen habe, irgendwie das beruflich zu machen. Dann hat mein Weg ist doch dann irgendwo anders hin verlaufen. Aber ich liebe Sprachen und ich denke auch, dass das daran liegt, dass es mir schon immer etwas leichter gefallen ist, Sprachen zu lernen. Ich bin auch zweisprachig aufgewachsen. Mein Vater hat immer Persisch mit mir gesprochen und meine Mutter eben Deutsch. Ja, und als ich jünger war, war er eben sehr hinterher, dass ich das irgendwie verinnerliche und lerne. Später wurde es immer weniger. Also mittlerweile reden wir oft auch einfach nur auf Deutsch. Da sind wir ein bisschen faul geworden. Aber ja, also das hat auf jeden Fall, denke ich, dazu beigetragen, dass es mir leichter fällt, Sprachen zu lernen. Und dass es mir auch Spaß macht, mich in anderen Sprachen auszudrücken und zu unterhalten. Mhm. Also wenn ich angefangen habe, eine Sprache zu lernen, dann war mein Ziel schon immer, mich mit einer Native-Person irgendwann mal in einem richtigen Gespräch zu unterhalten. Und die Ambitionen haben sich jetzt hier mit dem Dänischen etwas gelegt. Ja. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt schon ein Gespräch auf Dänisch mit meinen dänischen Friends hier halten könnte. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja, das ein oder andere Mal hat man schon einen Sprachensalat im Kopf, auf jeden Fall. Also tatsächlich gibt es ja sogar auch viele, ich glaube, es nennt sich Lehnwörter, oder? Wenn man, ja, also genau. Es gibt tatsächlich recht viele französische Lehnwörter im Persischen. Das war mir schon immer auch bewusst, aber mir war nicht bewusst, wie viele. Also ich habe nochmal viele neue Lehnwörter entdeckt, als ich dann in Frankreich gelebt habe.
Also ganz kurz nur zur Erklärung, zum Beispiel auf Persisch heißt Danke, genauso wie im Französischen Merci. Oder auch Aufzug, sagen wir im Persischen auch Ascenseur und die Franzosen ja auch, also auf Französisch.
Ja, genau. Und auf diese Art und Weise habe ich immer mehr Lehnwörter entdeckt. Es gab oft die Situation, wo ich zum Beispiel so dachte, oh, ach so, okay, also Cadeau, es kommt aus dem Französischen ursprünglichen oder Savon oder Camion, also wirklich das gibt schon sehr viele Beispiele dafür. Ja, aber so auf diese Art und Weise hat es halt auch echt immer Spaß gemacht, das irgendwie zu entdecken.
Und gut, ich meine, wir haben ja auch eine iranische Oma, mit der wir quasi gezwungen sind, Persisch zu sprechen, weil sonst, sie kann ja kein Deutsch zum Beispiel.
Genau. Also tatsächlich war unsere Oma auch meine erste Persischlehrerin. Sie hat mir ein bisschen damals das Schreiben und Lesen beigebracht, weil ich es unbedingt lernen wollte, als ich jünger war. Und noch Zeit hatte. Und dann hat sie mir so sporadisch, immer wenn sie mal da war, angefangen, so ein paar Buchstaben beizubringen. Ja, und irgendwann habe ich das dann auch richtig weitergeführt. Also ich bin tatsächlich zu einem, zu so einem, nicht Sprachkurs, aber so persischen Unterricht gegangen. Mhm. Genau, da habe ich das dann gelernt.
Ganz mehr als ich auf jeden Fall. Ich kann weder schreiben noch lesen.
Ja, gut, kann ich es auch nicht. Und ja, ich glaube, ich habe nie das Grundschullevel sozusagen überschritten.
Ja, okay.
Aber ich kann so die Basics, so Baba, ob, dort.
Ja.
Baba.
Das lernt man immer so, ja. Aber sag mal, also.
Warte, Sarah, an dieser Stelle Grüße gehen raus an Chonu Afshol.
Oh, nice.
Ja, vom Mainzer, nee, vom Khonum Afshar, vom iranischen Kulturverein Mainz. Super Lehrerin.
Nice, also Grüße gehen raus, ja. Also, aber Sarah, was mich irgendwie interessiert, oder ich denke auch viele andere, weil du und ich, wir haben ja denselben Nachnamen, wir heißen beide Manish Karimi, was doch sehr nicht deutsch klingt. Ich sag's einfach, wie es ist. Aber du bist auf jeden Fall blonder oder heller als ich. Und man würde schon, wenn du jetzt im Iran wärst, würde man, glaube ich, sehen, dass du nicht 100% iranischer Abstammung bist. Hattest du jemals das Gefühl, irgendwie geärgert oder diskriminiert worden zu sein in der Schule aufgrund irgendwie deines Nachnamens oder dann auch irgendwie andersrum, wenn du mit iranischen Menschen gesprochen hast?
Ja, also erstens mal bin ich ja Verfechterin davon, dass ich brünett bin.
Also für mich bist du blond, come on. Schon
der
immer.
alte Fight. Ja, also im Sommer mal ein bisschen heller,
ja.
Aber ja, nee, also auf den ersten Blick, das sieht man schon, also wird man es mir nicht ansehen und das habe ich auch oft dieses Feedback bekommen, sag ich mal. Genau, also man sieht mir meine persischen Wurzeln jetzt nicht unbedingt an. Dementsprechend habe ich, also ich habe nie eigentlich Diskriminierung oder sowas erfahren. Klar, die meisten Leute, besonders Lehrer, konnten meinen Nachnamen nie aussprechen, aber da war eigentlich, also besonders in Deutschland, war da eigentlich eher so immer ein Interesse da. Ich habe Diskriminierung dann eher vielleicht in meinem engeren Umfeld wahrgenommen. Zum Beispiel, ich meine, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Da gab es jetzt nicht so viele Menschen mit einem Middle Eastern Background oder so. Dann ist mein Vater da schon mal ein bisschen aufgefallen oder so. Und da haben vielleicht ein paar alteingesessene Rheingauer vielleicht ab und zu mal ein bisschen schief geguckt. Aber ja, aber es war nie an mich adressiert, was das Ganze vielleicht auch ja umso schlimmer macht, weil es ja dann eigentlich eben sowas Oberflächliches ist, Diskriminierungen. Ja, also, dass man das nicht erfährt, wenn man einen bestimmten Look hat, macht das ja das Ganze irgendwie willkürlicher und ja, aber ich selber habe keine Diskriminierungserfahrung machen müssen. Ich weiß aber, dass das Freunde haben, wie gesagt, auch manche Familienmitglieder auf einer dezenten Art und Weise. Und
ja, voll.
Also ich nehme das schon auch wahr und das tut dann natürlich auch weh. Also das macht es nicht besser, dass es nicht an mich direkt adressiert ist.
Ja, natürlich. Es gibt es ja immer noch, ne? Diskriminierung in jeglicher Hinsicht irgendwie.
Was in verschiedenen Ländern, in denen ich mich aufgehalten habe, dann auch eben anders war. Also zum Beispiel in Frankreich wurde das irgendwie interessant aufgenommen. Die fanden das irgendwie so eine exotische Mischung. Sie fanden das verrückt. Dabei gibt es auch viele Iraner und auch viele Halb-Franzosen, Halb-Iraner in Frankreich. Aber da wurde das irgendwie eher positiver aufgenommen. Aber das liegt mit Sicherheit auch daran, dass die Franzosen eine interessante Beziehung manchmal auch mit den Deutschen haben. Ja, also da kamen dann vielleicht auch manchmal so Kommentare wie, okay, du bist nur Halbdeutsche. Okay, ja, weil du bist viel so... du bist irgendwie so ein bisschen flippiger oder ein bisschen lauter oder ein bisschen, so weißt du, dann haben sie meine positiven oder das, was sie als positiv empfunden haben, auf meine iranische Seite geschoben, einfach weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass die Deutschen auch mal ein bisschen lässiger sind. Aber ich glaube, das ist,
das hat nochmal
noch andere Hintergründe.
Aber, also, ich kenne das ja irgendwie so, meine Eltern, dass die beide immer schon doch sehr iranisch mich erzogen haben. Und ich glaube, das alles, was ich so an deutschen Charakterzügen habe, habe ich wirklich von der Schule und von deutschen Freunden. Aber hast du bei deinen Eltern wirklich so kulturelle Unterschiede gemerkt, wie, also in Sachen Erziehung und wie sie dich erzogen haben, so Mama und Papa?
Es ist sehr schwer, das jetzt auf einzelne Dinge runterzubrechen. Ich meine, lustigerweise würde man vielleicht denken, dass mein Papa vielleicht etwas strenger war, aber tatsächlich war es andersrum. Meine Mama war so ein bisschen so, ja, Disziplin und, you know, Pünktlichkeit und all das und so. Und mein Papa war immer super gechillt. Und wenn ich auf eine Party gehen wollte, habe ich meinen Papa gefragt. Und wenn ich länger bleiben wollte, habe ich ihn angerufen und gefragt. Also er war immer super gechillt drauf und das würde man vielleicht jetzt nicht im ersten Moment mit einem iranischen Vater verbinden.
Ja.
Was aber, glaube ich, halt einfach wieder so eine Sache ist, dass es auch eine Charaktersache ist. Also mein Papa hat mir immer unglaublich viel Vertrauen entgegengebracht. Dementsprechend dann auch nicht so große Bedenken gehabt bei allen möglichen Sachen, die ich so machen wollte. Zum Beispiel allein nach Südamerika gehen oder all solche Sachen. Ansonsten kulturelle Unterschiede. Ich meine, beide sind nicht sehr so traditionell in dem Sinne, aber beide wollten eben gerne immer so Familientraditionen wahren. Dementsprechend hatte ich zwei große Highlights im Jahr und das war auf jeden Fall immer Weihnachten und Nowruz. Also das war für mich fester Bestandteil und nach wie vor ist es ein fester Bestandteil meines so Jahresrhythmus. Ja. Also was das betrifft, das haben beide uns schon so vermitteln wollen.
Das ist ja auch immer schön, dass unsere Familien sich dann auch auf jeden Fall immer sehen. Also an Nowruz auf jeden Fall. Gut, an Weihnachten bist du natürlich auch in Bremen oder in der Nähe von Bremen, bei deiner Oma, bei deiner anderen Oma quasi. Aber das ist ja auch immer total Tradition bei uns, ne? Dass wir uns auf jeden Fall sehen an Nowruz und das zusammen feiern, weil Family ist einfach wirklich super wichtig und das haben uns unsere Eltern ja auch weitergegeben. Ja,
das ist da auf jeden Fall auch nochmal ein sehr, sehr starker Charakterzug von meiner persischen Seite, diese Familienzusammenhalt und die Wichtigkeit von Familie. Ja, tatsächlich dieses Toruf, das ist mir noch, das wollte ich noch sagen, das ist ein Riesenunterschied wie Tag und Nacht zwischen meiner deutschen und iranischen Familie. Also,
aber ist das bei dir auch so, dass je älter du wirst, du dich auch mehr als Iranerin identifizieren kannst? Also ich hatte auch schon mal, ich glaube vor ein paar Folgen darüber geredet, dass ich als Kind irgendwie nie zeigen wollte, dass ich einen iranischen Background habe und in der Schule auch immer so viele deutsche Freunde hatte, weil ich nie so zu den, in Anführungsstrichen, Ausländern gehören wollte. Aber jetzt ist es ganz anders. Also jetzt bin ich irgendwie total happy, noch einen anderen Background zu haben und verschiedene kulturelle Eigenschaften und Charakterzüge zu haben und das auch vielleicht irgendwann an meiner zukünftigen Familie weitergeben zu können. Wie ist das Gefühl bei dir?
Ja, also ich habe irgendwie immer es haben immer zwei Herzen in meiner Brust geschlagen und das habe ich auch wirklich schon sehr früh gemerkt, dass ich nicht irgendwie sagen kann, ich bin das eine mehr oder das andere mehr. Mhm. Ich meine, klar, ich habe mein ganzes Leben in Deutschland oder eben Europa verbracht und bin dementsprechend hier sozialisiert, aufgewachsen. Und das hat natürlich einen großen Einfluss auf mich und meinen Charakter gehabt, aber ich kann das andere nicht ausblenden. Also das habe ich auch jetzt nochmal, wo eben diese Revolution oder nennt ihr es revolutionäre Bewegung, ich weiß nicht genau, ich möchte es gerne Revolution nennen, wo das jetzt auch nochmal angefangen hat, da habe ich wirklich auch gesehen, wie mich das mitgenommen hat, beflügelt hat, auch eine große Hoffnung ist da aufgekeimt. Also das lässt einen nicht kalt, obwohl ich dort nie gewohnt oder gelebt habe. Obwohl ich das letzte Mal als Fünfjährige da war. Aber diese Kultur wurde mir durch meinen Vater und auch durch eben euch, meine Familie, eben so stark mitvermittelt, das ist ein Teil von mir. Und deswegen, ich würde nicht sagen, dass das bei dem einen mehr oder weniger, vielleicht würde ich es situationsabhängig machen. Mhm. Vielleicht denke ich mir so, in manchen Momenten da sehe ich etwas stark Iranisches in mir. Oder in manchen Momenten kommt der Alman raus.
Ich weiß auf jeden Fall, was sehr iranisch von dir ist. Sarah kommt immer zu spät, Leute. Ihr Zeitmanagement ist sowas von nicht German.
Guilty. Das stimmt, aber ich habe mich verbessert. Ja, also
hast du. Muss man auch dazu sagen.
Ich werde langsam besser da drin.
Ja. Nee, aber also mein Traum ist es, dass wir irgendwann mal zusammen wieder dort sind. Ja. Und unser berühmtes, süßes Bild am Meer nachstellen, wo wir auf den Steinen sitzen.
Oh mein Gott.
Das ist in meinem Kopf und das würde ich sehr gerne nochmal mit dir erleben können, wenn denn eine Veränderung im Regime stattfinden sollte. Das war's schon. Ich danke dir nochmal sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir oder mit uns für unseren Podcast zu reden. ich bin maximal stolz, dass in dieser Folge die Anzahl der Manushkarimis höher war als bei sonst Two Persians in a Pot. Und ansonsten, Sarah, sage ich Chodafes und wir werden uns bestimmt nochmal hören.
Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte oder danke nochmal für eure Einladung. Und ja, es war cool, dass es diesmal 2.5 Persians in a Pot gab.
Ja, krass, das war's auch schon mit der 20. Folge 2 Persians in a Pot.
Wahnsinn, 20 Folgen.
Oder? Das ging wirklich schnell.
Ich find's immer noch wild, wie die jungen Menschen heutzutage sagen würden. Ich sag's immer wieder, aber falls ihr Fragen an Sarah oder auch an uns beiden habt, immer her damit. Wir Mäuse hören uns in 2 Wochen wieder. Wir freuen uns jetzt schon drauf. Chodafes.
Und ich wollte auch eine Sache sagen.
Was denn?
Wir haben in den nächsten paar Wochen und Monaten sehr coole Projekte, die auf uns zukommen. Aber wir wollen auch nicht zu viel verraten, denn es dauert nicht mehr lang und wir sagen euch auch Bescheid, was abgeht.
Ja, und ich sag nur eins, wir sind turbo nervös. Turbo.
Turbo. Chodafes. Tschüss.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.